Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zur 117. Podcast-Folge am 29. November. Ich bin Luca Füllgraf und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Und nicht nur ihr. Heute kommen gleich drei Gäste hier zu mir in unser kleines Podcast-Studio. Als erstes mein Co-Host Tobias Weckenbrock. Wir sprechen über die katholische Kirche im Süden der Stadt und warum nun der Erzbischof durchgreifen musste. Anschließend lege ich zusammen mit unserer Volontärin Katrin Popenda einen rasanten Themenwechsel hin. Denn mit ihr geht es um Motorsport und die Firma Speed Engineering. Zuletzt gewährt mir Lars Biermann mal wieder einen Blick in den Castrop-Rauxeler Lokalsport. Denn der bekannte Amateurfußballer Django ist lange gesperrt worden. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Erstmal kommen wir nun aber zum kurzen Nachrichtenüberblick. Aus für den Knastladen. Am 28. Dezember öffnet der Laden an der Lönnstraße ein letztes Mal. Danach ist Schluss. Grund für das Aus sei laut JVA Castrop-Rauxel eine Wirtschaftlichkeitserwägung. Damit hat die Castroper Altstadt bald noch einen Leerstand mehr. JVA-Leiterin Beate Wandelt hofft, dass die Kunden in Zukunft trotzdem weiter Produkte von den Inhaftierten auf knastladen.de kaufen werden. Altstadtring wird umgebaut. Der bisher vierspurige Altstadtring wird zwischen Bochumer und Herner Straße in beiden Fahrtrichtungen einspurig. Der frei werdende Platz kommt Radfahrern zugute. Das ist schon lange bekannt und es gibt auch viel Kritik. Außerdem sollen Ampeln modernisiert und Verkehrsinseln angepasst werden. Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon lange begonnen haben. Nun werden sie zumindest vorbereitet, wie jeder, der auf dem Altstadtring unterwegs ist, unschwer erkennen kann. Naturdenkmal gefällt. Über 100 Jahre lang stand eine alte Linde am Burgenkreuz in Frohlinde. Am Mittwoch musste sie allerdings gefällt werden. Die Linde war von einem Pilz befallen worden. Der Baum kann bei starken Wind- oder Sturmböen umkippen, so der Kreis Recklinghausen. Die Gefahr besteht nun nicht mehr. Jetzt steht nur noch eine der beiden Zwillingslinden am Frohlinder Burgenkreuz. Wir kommen zum ersten großen Thema des Tages. Bei mir ist jetzt Tobi Weckenbrock.
Mahlzeit.
Tobi, wann warst du zum letzten Mal in der Kirche?
Boah, meinst du jetzt hier die Lambertuskirche oder so ein Gottesdienstmäßig oder was?
Ganz allgemein.
Ah, ich gehe am Wochenende, weil da hat unser Kindergarten tatsächlich einen Gottesdienst. Ja, früher war ich häufiger da, weil ich war tatsächlich mal Messdiener in meiner Jugend im Münsterland. Inzwischen bin ich nicht mehr so oft in der Kirche, aber eigentlich, wenn ich da bin, finde ich es gar nicht ganz so cringe.
Dann bist du vielleicht auch genau der richtige Ansprechpartner fürs nächste Thema. Denn ich bin so ein typischer Weihnachtskirchengänger, wie Uwe von Schirp, unser Kollege, das auch manchmal kritisiert.
Okay.
Im Süden von Castrop tut sich nämlich was bei den Kirchen.
Oh ja. Und zwar genau Interessantes, also sogar aus Paderborn verfügt. Das fand ich jetzt eine ganz spannende Entwicklung, in der Tat.
Da wird aus 6 Kirchengemeinden, die gerade in einem Pastoralverband sind, wird eine Pfarrei.
Genau, Pastoralverbund heißt es konkret und gibt seit fast 20 Jahren in Castrop-Rauxel Süd. Das ist ein Zusammenschluss der Gemeinden von St. Lambertus, boah, jetzt muss ich sie alle aufeinander aufzählen, St. Franziskus Schwerin, Heiligkreuzdorf Rauxel, St. Elisabeth Oberkastrop, St. Marien-Merklinde und Heiligschutzengel in Frohlinde. Genau, diese 6 Gemeinden sind im Prinzip seit 15 Jahren in engerer Kooperation miteinander tätig, ja.
Und jetzt soll das Verhältnis aber noch enger werden oder was verändert sich, wenn es bald eine Pfarrei wird?
Genau, im Prinzip soll aus diesen 6 Einzelgemeinden eine große Pfarrei werden. Das hat damit zu tun, dass im Erzbistum Paderborn, so wie in ganz Deutschland, in eigentlich allen Bistümern immer weniger Priester zur Verfügung stehen. So, die werden auch nicht jünger, die Menschen, die Priester sind. Und wir wissen.
Und auch weniger Kirchengänger.
Genau, weniger Kirchengänger auch. Und vor allem aber die Priester, es gibt immer weniger Leute, die Priester werden wollen. Und damit fehlt am Ende der Nachwuchs. Und ich glaube, so aktuelle Zahlen, es gibt so 700 Priester noch im Erzbistum Paderborn, die als aktive Priester auch den Dienst in der Kirche tun. Also viele sind auch älter und sind darum schon im Prinzip im Ruhestand. Aber bis 2035 sollen es, glaube ich, nur noch 350 sein. In einem Erzbistum Paderborn, das 1,4 Millionen Mitglieder hat und sich von Ostwestfalen bis hier Ruhrgebiet, Sauerland und so weiter erstreckt.
Jetzt gibt es diesen Fusionsplan ja schon eine ganze Weile. Es hat aber jetzt gedauert und am Ende musste der Erzbischof durchgreifen. Ja, das hört sich martialisch an. Warum war das so? Warum hat man es nicht alleine hinbekommen?
Das ist ein bisschen irre. Also man muss ein bisschen weiter zurückschauen. Wir haben ja auch im Norden der Stadt katholische Kirchen, St. Antonius und St. Barbara in Ikon, St. Josef Habinghorst und Herz Jesu in Rauxel. Die sind schon seit fast 20 Jahren eine Pfarrei. Corpus Christi heißt die. Da hat diese Fusion, die erst so ein Pastoralverbund war und dann aber eine Fusion zu einer Pfarrei, viel schneller und reibungslos geklappt. Und hier in Castrop-Rauxel war das irgendwie ganz anders. Da gab es einfach noch mehr dieses, also im Süden meine ich, da gab es mehr dieses Kirchturmdenken, wie man das jetzt auch sprichwörtlich benutzt. Das heißt, jeder Stadtteil hat seine eigene Kirche und die ist auch in gewisser Weise so ein bisschen im Zentrum des Dorfes und darum gruppiert sich viel. Da gibt es den Kindergarten, da gehen Leute am Wochenende hin und man will da, also im Castrop-Rauxel Süden, wollte man einfach, glaube ich, nicht so gerne die Heimat, die man hatte, aufgeben. Und das hängt auch mit einzelnen Personen zusammen, also einzelne Pfarrer, die da noch tätig waren in diesen einzelnen Gemeinden und auch noch sind zum Teil, wollten, glaube ich, nicht ihr eigenes Reich abgeben oder aufgeben.
Ich glaube, man konnte es ja auch auszählen, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab, glaube ich, 5, die zugestimmt haben und es hing jetzt am Ende an St. Lambertus. Habe ich das richtig?
Ja, genau. Also jetzt sollte es eigentlich so kommen, dass die Kirchenvorstände, also jede Kirchengemeinde, jede dieser Einzelgemeinden hat einen eigenen Kirchenvorstand. Teil dieses Kirchenvorstandes ist der Pfarrer. Das ist hier Herr Gundermann, der schon im Pastoralverbund der Oberpfarrer, also der Oberpriester war, letztlich der Pfarreileiter oder der Leiter des Pastoralverbundes, besser gesagt. Und Laien. Das heißt, das ist ein gewähltes Gremium. Da stellen sich Leute, die sich besonders engagieren in der Gemeinde und auch ein bisschen was mitentscheiden wollen, einfach zur Wahl und werden dann gewählt. Dieser Kirchenvorstand entscheidet dann auch ein paar Sachen, die vielleicht richtungsweisend auch sind für so eine Gemeinde. Früher waren zum Beispiel die auch noch die Leute, die dann zum Beispiel Erzieherinnen in den Kitas eingestellt oder entlassen mussten und so, also auch so Vertragswerke dann unterschrieben haben. Das ist inzwischen auch schon längst nicht mehr so, weil alle Kitas jetzt eine eigene Trägergesellschaft in Dortmund haben. Also da hat sich auch schon unheimlich viel zurückentwickelt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was Verantwortungsbereiche dieser Kirchenvorstände angeht. Aber die sollten letztlich sich selbst auflösen. Das war eigentlich der Wunsch, das Wunschvorgehen und so hat es in anderen Pastoralverbünden auch funktioniert. Aber wie du schon richtig sagst, in Castrop-Rauxel nicht. Und das hat einen speziellen Grund. Und das ist so ein bisschen ein Lieblingsprojekt der Gemeinde St. Lambertus, das dem Ganzen im Wege stand.
Es geht ums Vidomator-Projekt, richtig?
Yes, yes, genau. Das ist es. Das ist ja am Vidomator, da gegenüber vom Arbeitsamt und vom Actionmarkt, da ist ja diese Fläche. Bekannt ist das Marcel-Kallo-Haus, das ist ein Jugendzentrum der Georgs-Pfadfinder. Das war früher so eine Baracke letztlich, so richtig Jugendtreff, wie man das will, so ein bisschen autonomes Zentrum gefühlt. Also jetzt nicht, weil die sich nicht an Recht und Gesetz halten, sondern weil das angesprayte Wände und so ein bisschen zusammengezimmertes Interieur und so wie ein Jugendzentrum gerne auch mal sein darf. Und haben sich auch viele wohlgefühlt, aber man wollte da ein neues Jugendzentrum, das zeitgemäß ist, das gut saniert, also gut isoliert ist, also auch Energie von vernünftig energiemäßig aufgestellt ist und so. Und das war der zweite Bauabschnitt, das ist ja realisiert worden, ist vor ungefähr einem Jahr eröffnet worden, ist auch ein tolles Gebäude, die Jugendarbeit findet jetzt da drinnen statt und das funktioniert auch super. Vorher, erster Bauabschnitt war der Neubau des Rochus-Kindergartens, früher war der Rochus-Kindergarten am Krankenhaus direkt in diesem älteren Gebäuderiegel, wenn man jetzt nicht am großen Parkplatz ist, sondern von der Wittener Straße auskommt. Und ein ziemlich marodes Gebäude. Und dafür haben sie halt da am Vidomer Tor ein neues Gebäude errichtet. Das heißt, Jugendzentrum war da schon neu, Kita vorher schon neu. Jetzt braucht es noch einen neuen Spielplatz für die Kita. Und man will eigentlich noch einen vierten Bauabschnitt, nämlich so ein Gebäude, wo sich auch Gemeinde treffen kann, wo der Pfarrer eine Wohnung bekommen soll, wo möglicherweise eben auch noch anderweitig Gemeindeleben stattfindet. Kostet super viel Geld, ist aber ein Projekt, das schon lange geplant ist, in das man auch die Volkshochschule der Stadt einbeziehen wollte, die dann da Räume hätte haben können und so weiter. Ein Herzensprojekt, hat auch damit zu tun, dass die Immobilien der Gemeinde St. Lambertus hier am Lambertusplatz, also quasi wenn die Kirche nicht wäre, könnten wir hier durchs Fenster draufschauen, in einem ähnlich miesen baulichen Zustand sind. Da ist zum Teil die Caritas als Mieterin drin und da soll es durchs Dach reinregnen, da soll auch, also auch der energetische Zustand der beiden Gebäude ist wirklich unter aller Kanone und nicht zukunftsfähig.
Das heißt, St. Lambertus wollte diese vier, von denen zwei Projekte schon fertig sind, erst abschließen und dann wäre man vielleicht offener gewesen?
Ja, abschließen nicht unbedingt, aber es gibt in den anderen Gemeinden durchaus die Frage, wir sollen doch eigentlich schrumpfen, wir sollen doch unsere Immobilien verschlanken, wir müssen drüber nachdenken, Kirchen abzugeben und ihr wollt aber da einen riesen Millionenbau irgendwie auf die Wiese setzen. Das passt in der heutigen Zeit nicht so richtig zusammen und würde auch das Gemeindeleben sehr... sagen Kritiker, glaube ich, sehr auf tatsächlich Lambertus Castrop, den Standort hier in der Altstadt, fokussieren und würde vielleicht dann auf Dauer dazu führen, dass vielleicht St. Marien-Merklinde, wo nicht mehr so ein ganz aktives Gemeindeleben stattfindet, wie möglicherweise anderswo, oder Franziskus Schwerin, dass man vielleicht da dann Kirchen aufgibt, verkauft, abreißt, weiß der Henker was. All diese Fantasien sind natürlich in den Köpfen der Leute und das hat schon mit... naja, Heimatverlust mit Zukunftsängsten zu tun, weil in einem, weiß ich nicht, Kirchengebäude, wo man getauft wurde, wo man die Hochzeit gefeiert hat, so von dem nimmt man natürlich auch ungern Abschied. Und da beginnt dann tatsächlich dieses Kirchturmdenken. Und da soll es tatsächlich eine Auflage von St. Lambertus im Kirchenvorstand gewesen sein, wir machen das nur mit, wenn wir unser Projekt hier von allen durchkriegen. Und da gibt es Vorbehalte.
Jetzt hat sich das ja ohnehin erledigt, nehme ich mal an, durch das Dekret von Paderborn, das ja die Gemeinden aufgehoben hat.
Ja, zumindest diese Zwangslage, dass der Kirchenvorstand Lambertus sich nicht auflösen wollte, das ist dadurch quasi erledigt. Aber da hatte auch der Kirchenvorstand durchaus seine Finger mit im Spiel. Also man hat das nicht... das wirkt so, der Bischof sagt, basta, jetzt ist Schluss, aber eigentlich haben die sich natürlich miteinander abgesprochen. Das ist halt ein rechtlicher Weg, den man auch einschlagen kann, um jetzt letztlich zu dem Ergebnis zu kommen, dass alle Kirchenvorstände aufgelöst sind, obwohl sie ja gewählt waren und eigentlich noch bis zum Ende ihrer Amtszeit eigentlich im Prinzip auch noch befugt wären, ihren Amtsgeschäften nachzugehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und dafür wird jetzt so ein Verwaltungsrat eingesetzt, bis dann im Ende nächsten Jahres ein neuer Kirchenvorstand gewählt wird. Und
das heißt, man hat jetzt diese unangenehme Entscheidung so ein bisschen von sich weggedrückt, gesagt, okay, Paderborn hat es jetzt entschieden und wir fügen uns, anstatt selber das aktiv entschieden zu haben.
Genau, und jetzt hat Pfarrer Gundermann zusammen mit dem Generalvikariat, so heißt das da, was da aus Paderborn immer so ein bisschen mitmischt, verwaltungstechnisch, hat jetzt die Aufgabe, diesen Verwaltungsrat zu besetzen, und zwar wird der paritätisch besetzt. Das heißt, aus jedem Kirchenvorstand kommen jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Personen, die gemeinsam dann dieses 15er oder 12er oder 18er Gremium, so genau weiß ich es jetzt auch nicht, ist aber jetzt in der Gesamtzahl auch nicht relevant, besetzen wird. Und da fallen vielleicht jetzt auch wichtige, zukunftsweisende Entscheidungen, was Immobilienfragen angeht. Oder eben auch nicht, weiß man halt nicht so genau.
Das sieht man ja jetzt gerade auch im Norden der Stadt, da müssen ja solche Entscheidungen auch getroffen werden. Genau. Da ist man ja auch genau diesen einen Schritt weiter, 20 Jahre weiter.
Ich würde fast sagen 2 Schritte weiter, ja.
Ja, ja, 20 Jahre sind wahrscheinlich eher 2 als ein Schritt.
Ja.
Wobei, vielleicht bei der Kirche nicht, da sind 20 Jahre ja gar nicht so viel.
Genau, mit denen habe ich mich auch unterhalten, hat jetzt nicht zwingend mit Pastoralverbund Süd zu tun gehabt, aber mit denen habe ich, mit Herrn Pfarrer Spingiev Sarata und der, es gibt eine Verwaltungsleiterin dieser Gemeinde, unterhalten über die sogenannte Immobilienstrategie. Und das ist quasi auch vorgegeben vom Erzbistum Paderborn, das seinen Gemeinden auferlegt, guckt euch eure Immobilien an, welche werden noch sehr genutzt, welche nicht mehr, wie können wir uns auf Dauer einstellen auf eine, ja, wie wir wissen, schrumpfende Kirchennutzerzahl und auch sinkende Mitgliederzahl. Ne? Also es sterben einfach mehr Leute, katholische Leute, als neu getauft werden und dadurch gibt es halt eine natürliche Fluktuation. Hinzu kommen dann noch Austritte durch irgendwelche Kindesmissbrauchsskandale und so. Also all das ist ja in einer Zeit, wir säkularisieren uns ja gerade so als Gesellschaft, zumindest was die christliche Kultur angeht. Und genau. Das ist jetzt die Frage im Norden, was machen wir? Und die gucken sich jetzt tatsächlich genau an, was brauchen wir viel? Also was ist mit St. Antonius? Das ist so die architektonisch aufwendigste Kirche, direkt am Markt in Ickern, im Herzen von Ickern. Die wird in keinem Fall aufgegeben. St. Barbara in Ickern ist eher eine kleinere Kirche, nicht weit von St. Antonis. Da könnte man schon eher sagen, gut, Ickern, da reicht ja, wenn man nur eine hat. Aber auch da gibt es Nutzungsformen, unterschiedliche Nutzer, die da mit drin sind. Tafelausgabestelle, ein Hilfsdienst ist da drin und so. Also da muss man jetzt genau tatsächlich gucken. St. Josef Habinghorst, eigentlich eine ehrwürdige Kirche, kann man eigentlich nicht aufgeben. Was ist dann zum Beispiel mit Herz Jesu Rauxel? All das wird jetzt überlegt, nicht nur die Kirchen, auch die Gemeindehäuser. Wie können wir die in Zukunft nutzen oder wie können wir zu Kooperationsformen kommen, vielleicht mit einem Pflegedienst, der da eine Tagespflege tagsüber einrichtet und abends können wir es als Gemeinderäume nutzen. Oder da überlegt man halt gemeinsam in der Gemeinde und nicht von oben herab, sondern in der Gemeinde vor Ort, was wollen wir, was können wir vorschlagen. So, und da hat man sich jetzt so, weiß ich nicht, fast 2 Jahre Zeit gegeben, um diesen Prozess ganz in Ruhe zu planen.
Das heißt, Entscheidungen gibt es noch nicht, sondern es wird jetzt alles auf den Prüfstand gestellt und geguckt, wie kann man sich gesund schrumpfen?
Genau, gesund schrumpfen ist ein gutes Stichwort. Wir sehen das zum Beispiel in Herne. Da ist aus vielen kleinen Einzelgemeinden eine Großpfarrei geworden. Da werden von 10, glaube ich, 10 Kirchen 3 oder 4 komplett geschlossen und abgegeben. Also da ist man jetzt schon mal noch einen Schritt weiter. Aber da sieht man, was vielleicht dann am Ende auch eben hier auf Castrop-Rauxel zukommt. Und es gibt Ideen. Das kann man gar nicht sagen. Also St. Franziskus hat zum Beispiel schon mal die Idee gehabt, in die Friedhofskapelle umzuziehen und die Räume, die da frei werden in der Kirche und im Vikariat, anderweitig zu nutzen. Franziskus Höfe war mal ein Stichwort. So all solche Fragen, also auch da was abzureißen, was neu zu bauen, Seniorenräume zu machen, aber auch Treffpunkte beizubehalten und so. Also großes Thema, wirklich komplexe Struktur und wir sehen, wie weit die eine Gemeinde da jetzt ist und wie weit die andere und dass tatsächlich manchmal eben auch der Bischof da mit reinfunkt, von Paderborn aus, total spannend.
Ja, wir bleiben dran, sowohl bei der einen als auch bei der anderen Gemeinde.
Das kann ich versprechen, ja.
Alles klar, danke Amen. Tobi. Amen. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Thema des Tages und ich hatte euch versprochen, nach den Kirchen, es wird einen rasanten Themenwechsel geben, denn jetzt geht's um Motorsport und bei mir ist unsere Volontärin Katrin Popender.
Ja, hi.
Hi Katrin, du warst bei der Firma Speed Engineering hier in Castrop-Rauxel. Was machen Sie da?
Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich ein kleines Startup-Unternehmen, das aus Bielefeld kommt. Ja, ich war bei einem Startup-Unternehmen, das erst kürzlich nach Castrop-Rauxel gekommen ist. Das ist die Speed Engineering GmbH. Ja, du hast gefragt, was machen die? Man würde vielleicht denken, es geht dabei um Autotuning, zumindest das, was man im Allgemeinen darunter versteht. Die Geschäftsführer Soran Tierlev und Dennis Wachsmann sagen aber, dass sie eben kein traditionelles Autotuning machen, weil sie sagen, es geht bei ihnen nicht nur um optisch schöne Teile wie einen stylischen Heckflügel oder coole Felgen oder so. Nee, es geht darum, dass die beiden eben Ingenieure sind und wirklich Teile entwickeln wollen, die wirklich funktional sind, die irgendwie zu einer besseren Aerodynamik führen oder Anpressdruck. Viele Dinge, von denen ich tatsächlich nicht so viel verstehe.
Ich auch nicht.
Ja, das ist eigentlich so das, was sie hauptsächlich machen. Sie entwickeln Bauteile eben mit ihrer Ingenieurskunst und ja, die analysieren sie und da lassen halt verschiedene Tests am Computer durchlaufen und führen die dann eben auch auf die Rennstrecke.
Ist ja sehr technisch. Wie kommt man dazu, sowas zu machen? Waren die beiden schon als kleine Jungen irgendwie große Rennautofans oder irgendwie haben viel Formel 1 geguckt?
Ich sag mal so, der eine, der Herr Wachsmann eher nicht. Der kam im Studium so ein bisschen zum Thema Rennen, weil er schon bei so einem Studienprojekt mitgemacht hat, namens Formula Student, wo die irgendwie als Studenten ganz viele Bauteile entwickeln sollten und ich sag mal ein eigen kreiertes Rennauto ins Rennen schicken sollte gegen andere Universitäten. Gleichzeitig war Herr Tilev wohl früher eher daran interessiert, Autodesigner zu werden, aber seinem Vater hat ihm wohl da den Wind aus den Segeln genommen und sagte, besser nicht, mach was anderes. Ja, auf Umwegen kam er dann auch zum Thema Rennsport. Und da eben beide irgendwie in einem privaten Rennteam landeten und aber merkten, oh, die Produkte, die wir verwenden, die Teile, die würden wir als Ingenieure eigentlich anders machen, haben sie sich dazu entschlossen, wirklich diese Gründung durchzuziehen und zu sagen, wir gründen jetzt einfach eine Firma.
Das heißt, kann ich da auch was kaufen oder geht das vor allem dann für Rennautos, die auf der Strecke fahren oder ist das auch für den Alltag?
Man muss sich das so vorstellen, dass die Teile schon an Rennsportwagen orientiert sind, aber sie versuchen, die Teile so einzubauen oder so zu entwerfen, dass die eben auch auf der Straße, ich sag mal, zugelassen werden würden, indem sie quasi mit wenig Handgriffen von der, ich sag mal, Rennsporteignung zur Straßeneignung zurückgeschraubt werden können. Ja.
Und das klingt ja jetzt alles irgendwie relativ oder sehr, ja, irgendwie sehr technisch, wie ich habe es gerade leider schon mal das Wort benutzt, deswegen habe ich es jetzt eigentlich versucht zu vermeiden. Ist es auch dementsprechend teuer, wenn da zwei Ingenieure irgendwie an einem ganz bestimmten Teil lange feilen?
Ich sag mal so, das Hobby Rennsport oder Motorsport ist ja an sich recht teuer. Man braucht erstmal ein relativ teures Fahrzeug. Ich denke an so einen Renault Twingo, so was weiß ich, keine Ahnung. Würde wahrscheinlich jetzt keiner dicken Heckflügel dran schrauben. Man braucht also schon, meistens sind die Leute, die das interessiert, eben an hochwertigen Wagen interessiert. Die Teile natürlich sind auch entsprechend teuer, gehe ich mal davon aus. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wer dann auch wirklich auf der Rennstrecke fahren möchte und nicht nur, ich sag mal so, hier auf der Wittener Straße fahren lassen möchte, der muss damit rechnen, auch viele Verschleißkosten zu haben, die eben auf einen zukommen, wenn man halt regelmäßig auf den Nürburgring fährt oder, ja, ich kenne mich da nicht so aus.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man da auf dem Nürburgring mal zu schnell fährt und dann so ein Auto vielleicht, das muss man sich auch leisten können, das dann mal irgendwo vor die Wand zu setzen. Ich weiß nicht, ob da eine Versicherung zahlen würde. Also ist wahrscheinlich gut, wenn man ein bisschen Geld in der Hinterhand hat. Ich war auch mal bei, ist doch gar nicht so lange her, vor einem Monat, vor zwei Monaten vielleicht, bei der Firma WK Engineering hier in Castrop-Rauxel. Die machen, sind auch, wie der Name schon sagt, Ingenieure, die machen ganz viel für die Wissenschaft. Und die sagten, es gäbe eigentlich nur zwei weitere Bereiche, wo so genau gearbeitet werden würde wie bei Ihnen. Das wäre in der Rüstung und eben im Motorsport. Weil da wird ja irgendwann wirklich auf jede Zehntelsekunde geguckt und ja, irgendwie gefeilscht, dass man mit irgendeinem Tuning oder eben auch nicht Tuning, wie in diesem Fall, ja, noch Sekunden rausholen kann.
Ja, richtig. Also ich habe auch den Herrn Thielew gefragt, was ihn denn persönlich so begeistert am Rennsport. Und da hat er etwas erzählt, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Und zwar sagte er, es ist dieses Gefühl, dass man sich messbar verbessern kann. Also zum einen braucht es die körperliche Fitness, dass man sagt, ja, ich trainiere meinen Körper, damit ich das überhaupt leisten kann, die ganze Konzentration und die körperliche Belastung, aber gleichzeitig eben auch diese technische Komponente, dass man sagt, ich baue einen Teil ein und will genau wissen oder ich kann damit genau messen, ich bin damit besser geworden. Das sieht man dann letztlich an der Rundenzeit.
Ja, gerade zu diesem Körperlichen, das sieht man, glaube ich, immer wieder bei Formel-1-Fahrern, das ist immer mein Referenzpunkt. Da wird dann häufig gesagt, ja, seid ihr überhaupt Sportler, wenn ihr nur Auto fahrt? Und wenn man sieht, wie verschwitzt die sind und wenn die da rauskommen, wie viel Kilo die allein an Schweiß abgenommen haben, ist halt auch super körperlich, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht direkt denkt.
Ja, aber du hast auch gerade diese Gefahren im Rennsport angesprochen. Ist sich denn auch ein Anliegen, das Fahren an sich zu verbessern sozusagen, dass man auch Sitzbefestigungen macht, dass man so Schalensitze hat, dass man sich eben nicht wahnsinnig in das Lenkrad klemmen muss und verkrampfen muss, sondern dass man einfach ja besser auch fahren kann, dass es nicht so eine Belastung ist. Was genau die tatsächlich an den ganzen Wagen verändern, kann ich dir mit meiner, ich sag mal, nicht vorhandenen Fachexpertise nicht erklären. Wer aber daran interessiert ist, könnte sich nochmal auf rohnachrichten.de umschauen, denn dort hat Dennis Wachsmann uns mal einen BMW vorgestellt, einen M2, und dort hat er genau erläutert, was er wo gemacht hat, mit welchem Bauteil, welchen Sinn hat das alles. Der kann das viel besser erklären als ich.
Perfekt, dann würde ich sagen, damit entlasse ich dich mit diesem guten Tipp. Danke, Katrin.
Sehr gerne.
Am Wochenende wird in der Kreisliga A noch ein letztes Mal gekickt. Allerdings geht es nicht um das kommende Spiel, sondern um ein vorheriges Spiel. Dazu ist jetzt an meiner Seite Lars Biermann aus dem Castroper Sport.
Hi, grüß dich.
Lars, was ist passiert? Es gab einen Spielabbruch und mittlerweile auch eine lange, lange Sperre.
Ja, genau. Das Spiel ist jetzt einige Wochen her, da war die Eintracht Ickern zu Gast beim DSC Wanne-Eickel 2 in Herne und in der 87. Minute wurde die Partie dann abgebrochen, nachdem es zu Tumulten und Rudelbildung kam. Mit von der Partie war der bekannte Ickerner Fußballer oder halt Castrop-Rauxler Fußballer Cihangir Sahinli. Die meisten kennen ihn halt eigentlich unter dem Namen Django, deswegen nenne ich ihn jetzt auch einfach mal weiter so. Ist auch ein bisschen einfacher. Da kam es halt zu Tumulten nach dem nach dem Ab oder vor dem Abbruch oder die halt zum Abbruch geführt haben. Da gab es dann auch schwere Vorwürfe vom gegnerischen Trainer, dass es da zu Sprungtritten gekommen sei, also zu wilden Handgreiflichkeiten. Beide Seiten hatten sich bei uns dazu geäußert. Jetzt kam es zur Kreissportgerichtsverhandlung und ja, Django wurde für 12 Spiele gesperrt.
Vielleicht einmal, weil ich ihn nicht kenne. Wer ist Django? Warum muss man ihn kennen? Wo hat er überall gespielt?
Ja, Django ist, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 40 oder 41 Jahre alt, also ist ein absolutes Urgestein, hat sämtliche Vereine hinter sich, ist ein super Fußballer, so von der Marke Straßenfußballer, deswegen kennt man ihn halt auch einfach und ja, er ist schon so lange dabei, den kennt man.
Und die Eckener sagen ja jetzt, es war nicht so, wie es scheint.
Ja, genau. Die ich hatte mit Sascha Schöner gesprochen, dem sportlichen Leiter der Eintracht Ickern, der auch als Zeuge vor Gericht dabei war. Mit dabei war auch Trainer Enes Kaliskan und Geschäftsführer Marc Böttger von der Eintracht. Ja, und die sagen, dass diese Sperre halt völlig überzogen sei, weil die ja Vorwürfe, die vom gegnerischen Trainer auch kommen, mit Sprungtritt und ja wilden Handgreiflichkeiten so nicht richtig seien. Django hätte zwar ja seinen Gegner wohl gepackt, nachdem er von ihm laut Ickerner Seite schwer beleidigt wurde, aber 12 Spiele halten sie halt für völlig vermessen und sind da jetzt auch in Berufung gegangen gegen dieses Urteil.
Das heißt, du hattest mir das gerade im Vorgespräch schon mal erklärt, man ist nicht unbedingt, man geht, also dieser Spielabbruch ist, glaube ich, für die Ickerner okay, man lag auch hinten, deswegen ist es okay, dass man dieses Spiel gegen sich gewertet bekommt. Sperre ist vielleicht sogar auch okay, aber es geht vor allem um die Länge.
Genau, es geht halt um die Länge der Sperre. Da ist das, hat das Kreissportgericht halt ja sehr hart entschieden. 12 Spiele sind nicht, also es geht auch nicht um 12 Wochen, sondern wirklich um 12 Pflichtspiele. Da wäre fast ja das die Saison fast schon für ihn gelaufen. Also kann er im Endspurt nochmal eingreifen. Genau, und darum geht's denn. Also sie sagen klar, dass er da gesperrt wird, okay, damit können sie auch leben, auch mit der Spielwertung. Das Spiel wurde für den DSC Van Eickel 2 gewertet. Auch damit kann der Verein leben, aber halt diese Sperre sei übertrieben und deswegen ist man jetzt in Berufung gegangen und ja, wird jetzt bald dann vom Bezirkssportgericht stehen.
Ja, wir sind ja auch beide irgendwie viel auf Sportplätzen unterwegs. Ich eher in Niedersachsen, du hier im Ruhrpott. 12 Spiele ist echt eine Marke. Also ich hab das, glaube ich, noch nie erlebt, dass jemand gerade im Amateursport so lange gesperrt wurde.
Ja, ich kann mich an eine Sperre erinnern. Ich glaube, es müsste so 1,5 bis 2 Jahre her sein von Nico Bothe, der mittlerweile beim FC Frohlinde spielt. Damals noch Spieler der Spielvereinigung Schwerin. Der wurde noch deutlich länger gesperrt, wurde damals dann auch auf Bewährung gesetzt. Das heißt, oder kann sogar sein, dass die noch anhält. Da weiß ich jetzt gerade die Modalitäten nicht ganz genau. Aber der musste sich auch nach seiner Sperre noch wirklich vorbildlich benehmen, um dann nicht erneut gesperrt zu werden. Da kam es in der Bezirksliga damals dann zu Vorfällen, wo ihm vorgeworfen wurde, seinem Gegenspieler geschlagen zu haben. Also es ist nicht ganz außergewöhnlich, aber es passiert natürlich nicht alle Tage. Also so eine normale Sperre kennen wir 2 Spiele, 3 Spiele, vielleicht auch mal 4 Spiele, aber 12 ist schon krass.
Dann ihr bleibt sicher dran, was die Berufung angeht bei Django und wir werden wieder drüber sprechen.
Ja, alles klar.
Bis dann.
Bis dann.
Jetzt kommen wir zu unseren Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Und die stehen pünktlich zum ersten Advent ganz im Zeichen von Weihnachten. Neben dem Weihnachtsdorf am Reiterbrunnen, wo es auch in diesem Wochenende wieder Live-Musik gibt, hat am Freitag auch das Weihnachtsdorf in Ickern eröffnet. Am Samstag findet noch der Adventsmarkt auf Schwerin und das Adventsleuchten in Henrichenburg statt. Aber das war es immer noch nicht. Samstag und Sonntag gibt es im Park Bad Süd den Winterzauber-Weihnachtsmarkt und auch einen am Schiffshebewerk. Ihr merkt, es ist ganz schön was los. Wenn ihr so schnell nicht mitgekommen seid, kein Problem. Wir haben alle Veranstaltungen auch nochmal gut sortiert in einem Überblick zusammengetragen. Wer wie ich noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, für den habe ich jetzt noch 2 weitere Tipps. Auf Hofschulte Rauxel ist Weinmesse. Gastronom Pierre Schäper hat eingeladen und 11 Winzer stellen Samstag und Sonntag zwischen 12 und 21 Uhr ihre Weine vor. Ein Probierglas, mit dem man sich durchtesten kann, gibt es für 25 Euro. Die Bands Corners and Edges und Gunfire spielen am Samstagabend von 18 bis 22.30 Uhr im Brauhaus Rüttershof. Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Event ist ein Nachholtermin für das Benefizkonzert Wir werden laut für ALS, denn beim ersten Termin fielen die Auftritte dieser beiden Bands ins Wasser. Alle Veranstaltungstipps und Links zu allen Themen, über die wir heute hier im Podcast gesprochen haben, packe ich euch wie immer in die Shownotes. Anders als dieser Podcast sind die meisten Artikel allerdings hinter der Paywall. Das heißt, ihr braucht ein RN Plus Abo, um sie lesen zu können. Aktuell gibt es unser E-Paper für 4 Wochen kostenfrei zum Testen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns mal eine Chance gebt. So könntet ihr unsere tägliche Arbeit hier in Castrop-Rauxel unterstützen. An alle von euch, die schon Abonnenten sind und gerade zuhören, ein großes Dankeschön. Damit sind wir am Ende der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Auch das würde uns freuen und dabei helfen, noch mehr Menschen einmal in der Woche mit News zum Hören zu versorgen. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Empfehlt uns bitte weiter und bis nächste Woche. Glück auf!